Unser GT Big Show 607 also los mit einer illustren Fußballrunde. Zum einen mal wieder dabei Thorsten Poppe. Guten Morgen, lieber Thorsten.
Grüße aus Köln.
Dann Grüße aus, ich nehme an, aus Hannover von Oliver Seidler von Sky. Guten Morgen, lieber Olli.
Guten Morgen aus der niedersächsischen Landeshauptstadt. In der Tat.
Fantastisch. Und dann vielleicht nicht ganz in Nürnberg, aber mindestens aus der Nähe von Nürnberg vom Kicker Thomas Böker. Guten Morgen, lieber Thomas.
Hallo zusammen.
Wer heute an diesem Donnerstag auf die Website des Kicker geht, muss gar nicht lang schauen, um das Wort Perfektion zu finden. Und niemand anderer, niemand geringerer als Thomas Böker hat dieses Wort in die Tastatur genommen und zwar angesichts des gestrigen Vortrages von Manchester City. Jetzt hast du schon viel von Pep Guardiola gesehen, auch Spiele des FC Bayern München übrigens bei Manchester City, die nah an der Perfektion waren. Aber Thomas, hast du gestern Abend das gesehen, was Fußball so schön macht, was Fußball perfekt macht?
Ja, also ich habe ja geschrieben, die Perfektion klopft an. Guardiola selbst sagt ja, es gibt sie gar nicht, man muss nur bereit sein, wenn sie dann auf einmal da ist. Es war schon nah dran, es war einfach ein Genuss zuzuschauen, weil es in allen Belangen, mit Ball, gegen den Ball, Umschaltsituation, alles Mögliche. Es war besser kann man es eigentlich nicht spielen. Mit einer großen Spielfreude, mit Automatismen, wo ein Rädchen ins andere greift. Und das ist einfach richtig schöner Fußball, den die spielen. Und dazu kommen dann eben auch noch Komponenten jetzt mittlerweile wie lange Bälle oder auch mal verteidigen, wenn es nötig ist, sich auch mal zurückziehen. Also alles, was bisher nicht so unbedingt im Portfolio von Guardiola-Mannschaften war, was aber jetzt aufgrund auch einzelner Spieler, wie zum Beispiel Haaland, dann mit aufgenommen wird, weil die das hergeben, weil die das auch können. Ja, und wenn du dann eben so herausragende Individualisten noch hast wie De Bruyne, dann läuft es fast von alleine. Aber es sieht halt nur leicht aus. Und wenn es leicht aussieht, dann steckt sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Und das ist dort so. Und sowas entsteht nicht über Nacht, sondern über viele Jahre. Und gestern war dann so ein Abend, wo sie es dann gegen einen nachweislich in dieser Saison natürlich richtig guten Gegner dann auch zeigen konnten. Und der dann eben das, was ihn stark gemacht hat in dieser Saison, gar nicht ausspielen konnte, weil City eben so erdrückend dann war. Nicht nur auf diese bekannte Ballbesitz-Dominanzweise, das war am Ende, glaube ich, nur 52-48%, also überhaupt ganz normales Spiel, was das angeht, und nicht, keine Ahnung, an die 80% Ballbesitz, sondern sie hatten, wenn sie den Ball hatten, waren sie wahnsinnig effizient damit und jeder wusste, was er zu tun hat, wo er hinzulaufen hat, und dann entsteht sowas und dann, ja, plus dann die Klasse, wie gesagt, von De Bruyne und Haaland dazu, und dann kommt so ein Ergebnis wie gestern dabei raus.
4-1, Olli, und ich habe mir das Spiel in voller Länge angeschaut. Ich weiß nicht, wie es euch beiden gegangen ist, Thorsten und Olli, aber ich finde halt auch, weil eben, Thomas das auch erwähnt, es braucht ja zwei Mannschaften dafür. Wenn du jetzt hier gegen eine Mannschaft spielst, die mit 11 Leuten hinten drin steht, Perfektion hin oder her, aber dieses Fußballspiel war auch deshalb schön anzuschauen. Das gilt vielleicht für alle guten Fußballspiele, Olli, weil wenn beide Mannschaften versuchen, etwas zu machen, kreativ zu werden, dann wird es ein gutes Fußballspiel. Und ich glaube, das war auch Teil des gestrigen Spiels, auch wenn es Arsenal natürlich nicht gelungen ist.
Also ich fand es auch zum Niederknien schön. Ich habe das auch total gefeiert. Ich finde den Ansatz von Arsenal klasse. Die Saison ist absolut bemerkenswert. City hat dazu eben noch Vorteile, weil sie auf der einen Seite nicht nur einen unglaublichen Kader haben mit sensationellen Individualisten, sondern Thomas hat es ja schon gerade gesagt, es greift wirklich überall ein Rädchen in das andere. Sie haben dazu die Möglichkeit, ihre Waffen noch weiter, ihre Klingen noch weiter zu schärfen, dadurch, dass sie in der Champions League gespielt haben. Und da muss man sagen, es ist der Ansatz von Arsenal superklasse, aber phasenweise, in einigen Momenten sah es fast so ein bisschen aus, als wenn eine hervorragende Herrenmannschaft gegen eine unglaublich gute Jugendmannschaft spielt. Also ist natürlich mit Saka 21, Martinelli 21, Ödegaard ist, glaube ich, 24. Es sind so viele unglaublich junge Leute, die haben einen Kader, der hat einen Durchschnitt, wenn du alle mit dazu nimmst, von, glaube ich, 25 knapp Jahren. Da fehlt für solche Situationen, für solche Spiele für die Dimension, die solche Spiele hat, fehlt einfach noch ein kleines bisschen. Ich finde die Entwicklung nochmal, also wirklich berauschend auch bei Arsenal und freue mich sehr auf die nächsten Jahre mit denen und mit dem, was Arteta auch vorhat. Aber mit City können sie noch nicht in einen Ring steigen, das hat man gestern gesehen. Und das, was City in der Lage ist zu spielen, also ich freue mich so sehr auf die Auseinandersetzung mit Real Madrid. Ja. Das ist einfach, das ist absolute Weltklasse und ich gehe mit Thomas zu 100%, die Perfektion klopft an.
So, Thorsten, du bist der Mann der Basis, was ich Olli und Thomas überhaupt nicht auch absprechen möchte, aber du bewegst dich ja auch in niederen Gefilden, nicht nur, weil du den ersten FC Köln anhängst, aber kannst du diesen, weil ich bin gleich begeistert wie Olli und Thomas und ich fand Guardiola auch deshalb schon spannend, weil er sich eben hier in München auch nicht mit der Presse gemein gemacht hat, dem war das völlig wurscht, der wollte sein Ding machen und das hat ganz viele Leute vor den Kopf gestoßen, die eigentlich gewöhnt sind, dass sie viele Informationen bekommen. Ich finde Guardiola großartig, gestern Abend auch großartig, aber kannst du als Mann der Basis mit diesem Konstrukt Manchester City was anfangen und, was heißt Konstrukt, aber mit dieser Mannschaft, die ihm auch unfassbar viel Geld in das Team gesteckt hat, kannst du dich trotzdem an so einem Spiel erfreuen? Oder ist da im Hinterkopf immer so ein kleines Fragezeichen?
Naja, also ich kann schon differenzieren zwischen dem Konstrukt, wie du es ausgedrückt hast, und natürlich, was dann mit dem Ball auf dem Platz passiert. Und man hat das ja in den letzten Wochen, gerade auch in der Champions League, schon verfolgen können, mit welcher Wucht und mit welcher Flexibilität Man City da durch die Spiele gegangen ist. Und deshalb kann ich die Begeisterung der beiden Kollegen mehr als nachvollziehen. Und ich freue mich auch, wie Olli sagt, da jetzt auf das Duell im Halbfinale der Champions League, noch ein Stück weit mehr sogar dann auf den italienischen Gegner im Finale, weil die Serie A ja wieder punktet mit einer Abwehrarbeit, die ja auch, sage ich mal, eine gewisse Schönheit transportiert, wenn man darauf steht, wie da die einzelnen Rädchen ineinander greifen und wie die Ketten miteinander verwoben sind und wie dann der Ball abgeluchst wird und dann eiskalt gekontert. Da wird sich Man City schon, glaube ich, die Zähne ein Stück weit noch ausbeißen können. Ja, so meine Hoffnung, aber im Moment sind sie in Europa, / weltweit, das Nonplusultra. Und ich fand auch interessant, was Olli Seidler gesagt hat, ne, mal dieser lange Diagonalball, diese tiefen Läufe, die Haaland jetzt einfach mitgebracht hat ins Portfolio, wo die Mannschaft nochmal ganz andere Möglichkeiten als ohne ihn hatte. Das bringt es eben nah an diese Perfektion. Und mit Real Madrid haben sie jetzt ein Kaliber vor der Brust. Aber wie gesagt, ich bin dann gespannt, ob Milan oder Inter nicht dann doch eine Mannschaft sind, mit der sie vielleicht gar nicht so gut zurechtkommen und wo sie dann beweisen müssen, ob sie sich dann zum Champions von Europa krönen können, falls sie die Hürde Real schaffen.
So, okay, gut, weil du Thorsten, hast ja schon so mit dem Brust und Überzeugen gesagt, Thomas, dass ich ein bisschen Angst bekommen habe. Also für mich spricht für Manchester City jetzt, dass das zweite Spiel zu Hause ist. Das war im letzten Jahr ja anders. Da hat Real ja gegen PSG, gegen Chelsea und gegen Man City die zweiten Partien immer zu Hause gehabt, was ich dann schon als Vorteil empfand. Aber letzte Woche hatten wir hier Christian Bernhard zu Gast, der La Liga natürlich auch sehr genau beobachtet. Und der meinte, dass in den letzten Jahren keine Mannschaft auf den Punkt einfach immer so da war wie Real Madrid. Und Man City war das manchmal nicht. Thomas, wie siehst du jetzt unter dem Eindruck des gestrigen Abends diese ganze Geschichte mit Real Madrid und Manchester City?
Also, weil du ja die Duelle oder das Duell aus dem Vorjahr auch angesprochen hast. Damals hat man sich gefragt, wie konnte das in Manchester eigentlich nur 4-3 ausgehen? Und dann hat man sich im Rückspiel noch mehr gefragt, wie konnte Real Madrid das eigentlich noch drehen in so kurzer Zeit? Und die Antwort auf beides ist, weil sie es einfach können, die Madrilenen, was der Kollege gesagt hat, auf den Punkt topfit zu sein, nicht topfit, sondern da zu sein, auch Drucksituationen, auch schwierige Phasen zu überstehen und sich dann immer wieder darauf zu verlassen, dass dann genauso Individualisten wie bei Man City, in dem Fall dann aber eben ein Benzema, ein Vinicius Junior, ein Toni Kroos oder wer auch immer, so ein Spiel dann drehen und entscheiden können. Im Finale war es ja dann übrigens genau das Gleiche, da jetzt nach 25 Minuten 3-0 für Liverpool stehen müssen. Und am Ende hat Real Madrid gewonnen. Und das ist halt auch nicht zufällig. Und wenn man jetzt wieder sieht, in der Liga wieder 4 Gegentore bekommen, die lassen das da mehr oder weniger auskriegen, weil Barca eh schon quasi Meister ist. Die konzentrieren sich wieder nur auf diesen Henkelpott. Das ist so in Madrid, glaube ich, das Anspruchsdenken mehr oder weniger, der gehört denen. Und ab und zu darf auch mal jemand anders gewinnen. Aber ich glaube, dass das Spiel gestern oder überhaupt die Kräfteverhältnisse, die scheinbar ja da sind zugunsten von Man City, dass die in diesen 2 Duellen wahrscheinlich wieder keine Rolle spielen werden, sondern Man City braucht 2 fehlerfreie Tage, um ins Finale einzuziehen. Wenn ihnen das gelingt, diese Fehler, die sie dann eben defensiv gemacht haben im letzten Jahr, dieses Mal nicht zu machen, dann sind sie wieder in der Lage, sie hätten ja auch in Madrid mehr Tore machen können, dann sind sie wieder in der Lage, sowohl auswärts als auch zu Hause 2 bis 4 Tore zu schießen. Und dann, glaube ich, reicht es nicht für Real. Aber im Vorhinein jetzt schon zu sagen, die sind mehr oder weniger sicher im Finale, da würde ich jetzt noch nicht mitgehen.
Jetzt haben wir gestern, es ist schon erwähnt worden, Kevin De Bruyne, dann Erling Haaland, Olli, aber ein Spieler, der, wie ich finde, in Deutschland nicht genügend Anerkennung bekommt, ist Ilkay Gündogan. Der ist Kapitän bei Manchester City. Der ist, man hat es gesehen, in der ersten Halbzeit gab es mal so ein Laufduell, das hat er nicht gewinnen können. Ja, ist vielleicht nicht der sprintstärkste Spieler, aber das ist ein Dirigent und ich finde, eigentlich müsste sich halb Europa, wenn es jetzt heißt, ist nicht gar nicht sicher, ob er bei Man City bleibt, müsste sich halb Europa um ihn reißen. Warum ist er dem nicht so, Olli?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich kann eigentlich, du singst ihn extrem hoch an und
Du möchtest drüber stimmen.
Nein, da kann ich also nur irgendwie, da kann ich nur praktisch laut mitsingen. Das ist ja nicht umsonst so, dass er ein absoluter Stammspieler ist und ein ganz, ganz wichtiger Baustein in dem System von Pep Guardiola. Es fand ich, fällt mir dabei so eine Situation ein, gestern beim Kommentar, als darüber gesprochen wurde. Ralf Rangnick war Co-Kommentator und dann ging es in die Richtung von Ilkay Gündogan und dann sagte Ralf Rangnick gerade sowas wie unglaublich wichtig der sei und dass er jetzt in der Nationalmannschaft gerade irgendwie nicht so eine wichtige Rolle spielte. Und dann wollte Ralf Rangnick, glaube ich, noch was sagen. Und dann bog aber Florian Schmidt-Sommerfeld, der mitkommentiert hat, so ein bisschen ab. Und da hatte ich das Gefühl so, Ralf Rangnick hätte jetzt wahrscheinlich noch mehr in diese Richtung gesagt. Aber es war vielleicht ganz gut, ihn da zu bremsen, sonst hätte es irgendwie wahrscheinlich Schlagzeilen gegeben. Weil ich glaube, Ralf Rangnick, wenn ich ihn richtig verstehe, kann das auch nicht so richtig nachvollziehen, dass das nicht im Grunde genommen die absolute Relaisstation in der deutschen Nationalmannschaft ist, dass man diese Position, die er bekleidet und ihn als Person dann dementsprechend stark macht. Also ich kann es dir nicht sagen, warum er jetzt nicht diese Wertschätzung hat. Er ist mit 32 Jahren sicherlich jetzt auch nicht einer, wo man sagt, ganz Europa reißt sich auf dieser Position um Ilkay Gündogan, aber in den Mannschaften, in denen er spielt, man sieht es bei City, bei der aktuell zumindest formbesten Mannschaft der Welt, wie wichtig er ist. Und ich finde so ein bisschen das Problem, dass das nicht in der Lage ist, dass wir das transportieren in die Nationalmannschaft, wo uns solche Qualität einfach unglaublich fehlt.
Aber bei der WM war er zum Beispiel, Entschuldigung, bei der WM war ja der Leader, der er auch sein wollte und der, wo er es angekündigt hatte. Und das hat er ja auch im ersten Spiel gegen Japan voll erfüllt. Also hat die Verantwortung beim Elfmeter übernommen und verwandelt. Er war bester Feldspieler und dann wurde er ausgewechselt und dann kam der Bruch ins Spiel. Genau. Und das ist auch nicht zufällig. Und deswegen glaube ich schon, dass er dieses, ich sage das deswegen jetzt, weil ich schon glaube, dass er eigentlich ein sehr, sehr hohes Standing und Ansehen hat in der Nationalmannschaft und auch in der Mannschaft selbst und bei Hansi Flick auch. Es war dann halt nur damals dann offensichtlich die Geschichte so nach dem Motto, alle sollen mal spielen. Und dann kam aber eben zum ungeeigneten Zeitpunkt dann dieser Bruch ins Spiel. Und das ging nicht zufällig mit seiner Auswechslung einher.
Torsten. Also lass uns doch gerne mal, wie Olli Seidler gerade gesagt haben, dann die Schlagzeile hier in dem Podcast produzieren, was Ralf Rangnick noch hätte ergänzen können, weil da seid ihr bei einem meiner Lieblingsthemen. weil ich eben finde, dass Ilkay Gündoğan viel zu wenig gewürdigt wird, gerade in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und das hat vor allem wieder mit der Bayernmacht und Joshua Kimmich zu tun, der ihm teilweise die Räume nimmt, der dieselben Laufwege hat. Die stehen sich in den Spielen, wenn sie beide auf der Doppelsechs spielen, sowieso auf den Füßen, mitunter, wenn Gündoğan auf der Acht spielt. Also da geht es für mich nur das Entweder-Oder und nicht das Und oder das gemeinsame Spielen zwischen diesen beiden. Und ich glaube einfach, da muss jemand an der Seitenlinie den Mumm entwickeln, um genug an den Raum zu geben, den er dann braucht, um so zu wirken wie bei Man City.
Zum FC Bayern.
Ja, aber der Unterschied ist ja da, der Charakter des Sechsers, also der Spielcharakter. Rodrigo ist ja ein ganz anderer Sechser als Kimmich und dementsprechend können sich vor, neben und um ihn herum dann Spieler wie De Bruyne und Gündoğan auch so entfalten. Während Kimmich eher der offensiv Denkendere ist, der, wie du sagst, ihm dann auch den ein oder anderen Laufweg streitig macht, wo ein Sechser vielleicht in dem Moment gar nichts zu suchen hat. Und das macht es dann in der Kombination so schwierig, ohne jetzt dann die individuellen Qualitäten von Kimmich als solche, würde ich jetzt auch nicht schmälern wollen, aber es muss halt dann auch zusammenpassen. Und das ist dann, da muss man eine Lösung finden und da glaube ich, da gehört dann noch mehr dazu, als nur zwei Spieler zu betrachten, sondern da muss man das ganze Konstrukt dann mal anschauen, wer denn wie am besten eingesetzt werden sollte, da nach seinen Stärken in der Nationalmannschaft.
Wir pausieren kurz mit Olli Seidler, mit Thorsten Poppe und mit Thomas Böck in der Big Show 607.